Herzlich willkommen zu Mein Element, dem Podcast vom Lützeburger Journal und zusammen erbisch beim FNR, dem Luxemburg National Research Fund.
Ich denke, man könnte mit fast allen Menschen einen sehr schönen Abend in einem Restaurant verbringen und irgendwie was Spannendes erfahren. Meine Philosophie ist gerade mit Understatement, aber dann mit guten Leistungen zu überzeugen und dass, wenn die Leute das vielleicht auch nicht direkt wahrnehmen im ersten Moment, wo man in den Raum kommt, aber dann mittel- bis langfristig schon. Also wenn die Leute dann wissen, was ich mache, ist meistens tatsächlich die erste Frage, gibt es da denn Fortschritte oder wieso kann man Krebs immer noch nicht heilen?
Willkommen zu einer neuen Episode von Mein Element. Ich hoffe, ihr steht bei euch, so geht es gut. Aber vielleicht seht ihr ja schon bereit für die Vorsicht, aber wie weiß, vielleicht geht ihr ja nur diese Episode verklebt als Furscherin oder Furscher auf der Ball. Sei fürs Kostüm erklären, das muss meiner Witte von Haut nicht, dafür aber sein Beruf. An Öschenden Johannes Meiser gefroht, wie hindern Sänger Niers Gang sein Beruf erklären.
Also wenn ich meiner Nichte meinen Job erklären würde, würde ich als erstes mal erklären, dass wir im Labor arbeiten und versuchen, Krankheiten zu verstehen und den Menschen zu helfen, die Menschen wieder gesund zu machen. Und besonders beschäftigen wir uns damit, wie menschliche Zellen funktionieren und sich ernähren und vermehren. Mhm. Je nachdem, wie alt die Nichte ist.
Bei meinem Element haben wir schon die verschiedensten Vergleiche und Metaphern hören, mit denen wir an Witten hier erbisch beschrieben haben. Einst du lange auf der Hand, einst du waren ein bisschen mehr abstrakt. Nicht schlecht gestaunt bin ich aber beim Johannes. Die vergleicht Singforschung nämlich mit einem Taxi.
Ja, also wenn man das ein bisschen bildlich erklären möchte, ist das Straßennetz eigentlich ein ganz netter Vergleich, weil dort halt auch wie im normalen Verkehr verschiedene Autos, Taxis, Busse hin und her fahren. Und eine wichtige Technologie, die wir im Labor einsetzen, um Stoffwechsel zu verstehen und zu verfolgen, ist die Verwendung von sogenannten stabilen Isotopen. Das sind also sozusagen, dann können verschiedene Moleküle sein, wie Zucker oder Aminosäuren, die wir den Krebszellen füttern können. Und dadurch, dass das ein anderes Isotop ist, können wir das später nochmal mit Maschinen messen. Und wenn wir das den Zellen geben, kann man sich das vorstellen wie ein Taxi oder ein Feuerwehrauto mit einem Blaulicht, das durch das dichte Verkehrsgewimmel fährt und wir dadurch sozusagen verfolgen können, wie die Nährstoffe verbraucht werden von den Zellen und in welche Richtung sie abbiegen.
Und geht es darum, das erstmal zu verstehen, also die Prozesse zu verstehen? Oder kann man schon aktiv das Ganze, sagen wir mal, manipulieren, damit es auch schon eine Wirkung bringt?
Ja, das kann man auch schon manipulieren, aber normalerweise fängt man in der Studie damit an, erstmal zu verstehen, wie der Verkehr läuft. Also zum einen könnten halt, um in der Metapher zu bleiben, verschiedene Straßen benutzt werden, um ans gleiche Ziel zu kommen. Es können aber auch in Krebszellen sozusagen neue Straßen gebaut werden, die in gesunden Zellen nicht vorhanden sind. Mhm. Und das heißt, man fängt normalerweise immer mit einer vergleichenden Analyse an, indem man gesund und krank oder unter Therapie und Nicht-Therapie sich anschaut, wie sind die Unterschiede. Und dann entsprechend Ziele zu haben, wo man dann eingreift, gezielt in den Stoffwechsel und dann in die Behandlung zu gehen. Allerdings, wenn wir jetzt hier von Behandlung sprechen, dann sind wir immer noch in der Grundlagenforschung oder in der frühklinischen Phase. Um dann wirklich in die Anwendung bis zum Patienten zu kommen, ist dann noch ein sehr weiter Weg, den wir alleine in unserer Forschungsgruppe auch nicht gehen.
Warum geht ihr den nicht?
Also das ist ein sehr aufwendiger Prozess, der dann natürlich auch Ärzte und Kliniken erfordert, um dort zusammenzuarbeiten. Und dann müssen halt, bevor wirklich neue Medikamente am Menschen verwendet werden können, muss man halt bestimmte verschiedene klinische Studien durchlaufen. Das ist ein Prozess über viele Jahre, der auch sehr teuer und aufwendig ist. Auch wenn wir hier sehr eng mit der Klinik zusammenarbeiten, um wirklich im Patientenmaterial auch schauen zu können, was passiert tatsächlich im Patient und nicht nur in der Zellkulturschale oder im Mausmodell, muss man dann an der Stelle eben mit anderen Partnern zusammenarbeiten, um es halt wirklich bis in die Anwendung zu bringen.
Es klingt wie ein Klischee aus Cartoons, aber aus sich ist es halt noch immer aktuell. Johannes hat doch gerade noch einmal gesagt, Mausmodell. Das ist ja wirklich ihr Reizthema. Für sich und deren. Einerseits verstehe ich Jiderin, die gerade so zusammenzuckt und sieht, boah, das hat halt wirklich noch nötig. Und andererseits muss ich auch bedenken, dass Amy können für sich um München machen, das ganze Blanke muss und andere biologischen Zellen an Organismen getestet gehen. Und das sind dann eben deren. Dafür vielleicht immer aus der Sicht von einem Forscher, Johannes, für was muss ich denn eigentlich für sich modellieren?
Also man braucht in erster Linie Modelle, um die Sachen zu testen. Nochmal, bevor man halt in den Mensch gehen, rein aus, also auch dort gibt es ja ethische Gründe, dass man nicht irgendwelche wilden Sachen in Menschen testen kann. Natürlich ist es auch ethisch sehr streng kontrolliert, was man in Mäusen testen darf und nicht. Und deshalb haben wir verschiedene Modelle, sehr einfache Modelle, die man in der Kulturschale benutzen kann, die aber halt auch ihre Limitierungen haben. Das heißt, wenn wir sind insbesondere zum Beispiel am Prozess der Metastasierung interessiert, wo wir verfolgen wollen, wie Krebszellen sich aus einem lokalen Tumorgewebe entfernen und dann zum Beispiel Metastasen in anderen Organen bilden können. Das lässt sich eben mit sehr einfachen Modellen nicht abbilden. Und da brauchen wir die Komplexität des ganzen Organismus, um zu schauen, wie zum Beispiel eine Krebszelle von dem Brustgewebe in die Lunge wandert oder welche Stoffwechselfaktoren beeinflussen, in welches Organ metastasiert wird.
Was ich mich immer gefragt habe, ist, warum ausgerechnet Mäuse? Also warum ist das Tier Maus so spannend? Gibt es da so viele Überschneidungen dann doch mit dem menschlichen Organismus? Oder ist es einfach praktisch, weil es gibt so viele und man kann sie leichter, jetzt sagen wir, züchten? Oder woran liegt es?
Ja, also hier muss man auch nochmal vielleicht einen Schritt zurückgehen, bevor wir bei der Maus ankommen. Da gibt es nochmal verschiedene Modelle in verschiedenen Komplexitäten, angefangen von Bakterien über Hefen zu Säugerzellen, also Zellen, die aus dem Menschen stammen. Dann gibt es auch andere Modellorganismen oder Modelltiere, wie zum Beispiel Würmer, Fliegen, aber auch Mäuse und Ratten und Hasen oder bis hin zu Affen. Und für unsere Forschung sind die Mäuse gut geeignet, weil sie zum einen nicht so groß sind. Das heißt, man kann sie gut halten. Sie sind historisch gesehen sehr gut charakterisiert. Es gibt dort sehr viele verschiedene Mausmodelle, die schon bestimmte Eigenschaften mit sich tragen, die wichtig sind, um Forschung zu betreiben. Ja, das sind so die Hauptgründe, würde ich sagen. Also zum einen traditionell, zum anderen aber eben auch der Kompromiss zwischen Haltung, Kosten und Anwendung, ja.
Laut Gesundheitsministerium sterben zu Lützburg all Jahr 1.100 Leute an Krebs. 3.400 Leute gehen all Jahr diagnostiziert, rund 18.000 Leute zu Lützburg lebenden Moment mit Krebs. 18.000 Leute, das sind ungefähr genauso viele Einwohner wie die Gemeinde Süß im Hut. Aber wir schwätzen von Zöllen nach Statistiken, in Wirklichkeit sind da doch 18.000 Schicksale für die Betroffenen, wir aber auch für deren hier Familien und Freunde. Und da kann ich mir vorstellen, dass beim Johannes, der ja auch ein bisschen bekannt ist, regelmäßig den Telefon warm läuft, weil einfach jederin auf gute Nachrichten wartet. Aber ist das eigentlich so? Ist sein Forschungsgebiet ein emotionales Feld? Und war ja, wie geht denn du mal da um?
Ja, also ja und nein, würde ich sagen. Also zum einen ist man natürlich, denke jeder von uns auch privat immer wieder mit der Krankheit konfrontiert. Auch wenn es gerade in den letzten Jahren, glaube ich, sehr gute Erfolge gab, was die Krebstherapie angeht. Andererseits im Alltag, im Labor geht man dann aber halt auch doch mit der Professionalität einfach ran und beschäftigt sich einfach nur in der Frage und hat nicht immer so sehr das gesellschaftliche Leiden im Vordergrund. Auch wenn es natürlich trotzdem im Hintergrund immer irgendwo da ist und man sich dann auch freut, wenn man jetzt dann was Neues findet, was möglicherweise wirklich dann von Nutzen sein kann.
Ja. Wirst du oft von Leuten angesprochen, die tatsächlich dann so ein tragisches Schicksal haben, sei es selbst durchlebt oder Angehörige, Freunde, wie auch immer, dass sie sagen, hey, aber hast du eine gute Nachricht? Ich kann mir nicht vorstellen, wie man darauf eine ernste Antwort gibt. die jeden zufriedenstellt, sowohl sich selbst als auch die anderen.
Mhm. Ja, das passiert tatsächlich recht häufig. Also wenn die Leute dann wissen, was ich mache, ist meistens tatsächlich die erste Frage, gibt es da denn Fortschritte oder wieso kann man Krebs immer noch nicht heilen? Und was ich da normalerweise antworte, ist, dass ich zum einen schon halt mit Selbstsicherheit sagen kann, ja, es gibt Fortschritte, es gibt viele neue Therapien, gerade jetzt auch die Immuntherapien, die sehr spannend sind, die auch vielen Menschen helfen und die Lebenserwartung stark erhöhen. Und ich finde, das ist halt auch ein positives Zeichen, was an die Gesellschaft rausgehen muss, dass die Steuergelder, die dafür verwendet werden, halt tatsächlich auch einen Mehrwert bringen für die Gesellschaft, auch wenn man es nicht immer direkt sieht oder es, wie ich am Anfang erklärt habe, oft halt viele Jahre dauert, bis tatsächlich was in die Anwendung kommt. Mhm. Aber dass natürlich es auch nicht nur den einen Krebs gibt, sondern ganz viele verschiedene Krebsarten und es gibt eben verschiedene Krebsformen, die nach wie vor sehr schwer zu therapieren sind, wie ein Gehirntumor, auch einfach durch die Lage im Gehirn. Und auch innerhalb wenn wir beim Gehirntumor bleiben, gibt es auch nicht nur den einen Gehirntumor, sondern verschiedene Klassen wiederum, die dann verschiedene Ausprägungen haben oder einfacher und besser zu therapieren sind. Also man muss es halt zum einen ein bisschen diversifizieren und kann es nicht alles über einen Kamm scheren, aber andererseits gibt es schon in den letzten Jahren insbesondere viele Fortschritte.
Okay.
Und ein anderer Punkt, der dann oft noch hinterherkommt, ist von wegen Chemotherapie ist ja so giftig. Und können wir da nicht was anderes machen? Und da erkläre ich dann halt auch, dass es nicht nur die Chemotherapie gibt, die dann aber durchaus nach wie vor auch seine Relevanz hat, aber dass es halt auch heutzutage oft mit vielen anderen Therapien kombiniert wird, um dann halt gezielter dem Patienten helfen zu können.
Ja. Dann eine andere Frage. Und zwar kennst du dich ja jetzt sehr, sehr gut mit Krebs aus. Mhm. Was unterscheidet dich denn jetzt von einem Arzt?
Ja, das ist, ich will jetzt niemandem auf die Füße treten. Also erstens mal ist nach wie vor, ich habe Biologie studiert und Ärzte studieren Medizin und die müssen natürlich den Menschen im Ganzen verstehen und da gehört wesentlich mehr dabei als nur die Biochemie. Und dafür, also wir haben Überlappungsbereiche, würde ich sagen. Und auch teilweise im Studium sitzen wir saß ich mit den Medizinern in den gleichen Vorlesungen. Aber natürlich haben wir dann vielleicht an bestimmten molekularen Aspekten tieferes Wissen, was bestimmte Signalwege und Zusammenhänge innerhalb der Zelle gehen, wo wir dann halt sehr tiefes Fachwissen haben. Dafür hat der Mediziner aber natürlich, kennt er die ganzen Medikamente, die Therapieformen, wie gesagt, den Menschen im Gesamten, wie die Organe zusammenspielen, kennt die Krankheit, die Krankheitsverläufe und ja, hat da dann halt eben andere Expertisen, die wir so nicht haben. Deshalb ist es halt eigentlich auch so spannend, dann mit Medizinern zusammenzuarbeiten und das versuchen wir auch hier am LIH aufzubauen, dass wir gezielt Kliniker mit Forschergruppen assoziieren, wie ein Tandem, um dort eben den Dialog zwischen dem Arzt und der Grundlagenforschung oder der vorklinischen Forschung enger zu verknüpfen. Weil das bringt dann halt einen Mehrwert. Und was wir erreichen wollen mit unserer Forschung hier, ist die sogenannte Translation, dass unsere Erkenntnisse nicht einfach nur in Büchern und Fachzeitschriften stehen bleiben, sondern dann wirklich auch geschaut wird, wie kann man das jetzt wirklich bis zum Patienten in die Klinik bringen. Und da ist es halt wichtig, dass dieser Dialog sehr eng ist.
Kommen wir bei den Johannes selber. So richtig schon mal die noch nicht viel gestalt. Du vier. Die Johannes hat den größten Teil seiner Zeit hier in der Region verbracht, also zwischen Saarbrücken, Saarlouis und Lützeburg. Trotzdem hat er ihn ein auf die Insel gezogen.
Ja, ja, ich sitz schon wieder dicht in den Flieger.
Pardon, mein Fehler. Ich meine natürlich nicht Mallorca. Moment. Diana-Insel. Für Genetze sind die Stadt Glasgow, hat er ihn gezogen. Und wie du zu kommen auf die Wetterstadt dann aber nicht ganz so einfach war, erzählt Hena es aber selber.
Gut, ich war früher schon oft in Großbritannien unterwegs. Insofern war das jetzt, ich meine, der Dialekt in Großbritannien in Glasgow ist natürlich auch sehr speziell und am Anfang hatte ich auch Probleme, die Leute richtig zu verstehen. Aber die Umstellung an sich war nicht so groß. Das war eine der, also ganz, ganz intensive, wichtige Zeit für in meinem Leben, auch für die Karriere, aber auch privat. Unser Sohn war gerade 4 Wochen, als ich nach Glasgow bin. Und das war natürlich halt auch schwierig, das alles unter einen Hut zu bringen. Aber auch eine sehr schöne Zeit. Ja, und wir haben bis heute einen sehr guten Freund, den ich dort kennengelernt habe, mit dem wir regelmäßig in Kontakt sind. Und es hat uns halt auch bereichert, ja.
Wie bringt man Familie und Karriere unter einen Hut?
Ich glaube, da gibt es kein Patentrezept. Sehr individuell. Ich hatte das große Glück, also meine Frau ist Lehrerin und die ist dann hat dann 2 Jahre Elternzeit gemacht, konnte sich dann halt zu Hause um die Kinder kümmern und mit nach Schottland kommen. Und wir hatten dann nicht die Probleme, dass wir jetzt 2 Berufe dort suchen mussten. Ja, dann natürlich, als dann haben wir, als ich hierher zurückkam nach Luxemburg, dann unseren 2. Sohn bekommen. Spätestens dann muss man halt auch anfangen, effektiver zu arbeiten, weil man nicht mehr einfach immer bis in den Abend und am Wochenende arbeiten kann, wie man das vielleicht vorher gemacht hat. Und dann muss man einfach auch irgendwo sagen, jetzt ist mal Stopp und jetzt ist Familie. Das klappt mal besser und mal schlechter. Aber es geht wahrscheinlich auch nur mit gegenseitigem Verständnis auch unter den Partnern. Und dann muss man halt, wie gesagt, kontextabhängig eine Lösung finden, die funktioniert.
Der Johannes ist übrigens nämlich fulltime am Labo NRW. Seit kurzem hat er einen richtig dicken Rucksack voller Verantwortung gekriegt und das mit seiner neuen Position als Director of Cancer Research. Dazu kommt aber relativ plötzlich, und zwar nachdem sie zu vielen kurzfristigen Veränderungen innerhalb vom LIH kommen. An der B-Moll wird Johannes nämlich konfrontiert mit Alan Meyer am Mikroskopen, mehr mit neuen Herausforderungen, wie zum Beispiel Verantwortungen vis-à-vis von Materbester, Organisation von Equipen und Bürokratie. An den Hütschöf sicher durch den Sturm gedeiert. Sogar so gut, dass er 2024 beim FNR Award als Outstanding Mentor belohnt gauf. Witzigerweise wusste Johannes da zum Moment vom Interview noch gar nicht und dafür fand ich die Antwort auf die nächste Frage so interessant. Ich wollte nämlich von ihm wissen, weil jeder da meint, dass sein Equipe dann sein Führungsstil gegen beschreiben.
Also ich würde sagen, dass ich jemand bin, der sich Zeit für die Leute nimmt, der auf Augenhöhe mit den Leuten arbeitet und der versucht, eine Vision zu zeigen, an der die Leute teilhaben können. Das ist, ob sie mich so sehen, weiß ich nicht, ich hoffe es. Aber ich kriege relativ oft schon auch positives Feedback innerhalb und außerhalb der Gruppe oder jetzt auch aus dem Department, das mich dann halt natürlich auch sehr freut und bestätigt. Also ich gebe mir Mühe und versuche da immer noch mal selber drauf zu reflektieren, dass das so ist, weil ich denke, dass es wichtig ist. Und deshalb glaube ich, dass das jetzt zumindest nicht so ganz weit entfernt ist zu dem, wie die Leute mich beschreiben würden.
Muss man in dem Job selbstkritisch sein?
Ja, absolut, würde ich schon sagen. Weil es ist halt, wir arbeiten an der Grenze des Wissens, wenn man so will. Und man kann nicht immer richtig liegen, wahrscheinlich in den seltensten Fällen. Und wenn man nicht selbstkritisch ist oder offen für Kritik ist oder die Meinung der anderen akzeptiert und vielleicht auch einfordert, dann wird es halt sehr einsam und ich glaube auch sehr schwierig.
Ich stelle die Frage von vorhin jetzt nochmal mit einer kleinen Änderung. Wie würden sich denn deine Familie und Freunde beschreiben? Und geht der Privat-Johannes und der Berufs-Johannes, wenn man die beide übereinander legt, diese Schablonen, wo überschneiden sie sich und wo sind sie vielleicht anders?
Also privat würden sie mich, glaube ich, als bodenständig bezeichnen. Ehrgeizig und verlässlich.
Mhm. Ja, das passt ja dann doch gut übereinander.
Ja, also ich meine, man teilt natürlich auch nicht alles aus dem Privaten, aber ich denke, das ist schon relativ überlappend. Ansonsten würde ich, glaube ich, auch nicht gut damit umgehen können, sich dann auf der Arbeit immer zu verstellen. Mhm. Ja, also ich bin halt auch ein großer Fan von flacher Hierarchie und lege nicht viel Wert auf irgendwelche großen, auf Titel oder irgendwelche anderen Standesdünkel. Und meine Philosophie ist eher gerade eher mit Understatement, aber dann mit guten Leistungen zu überzeugen. Und das, wenn die Leute das vielleicht auch nicht direkt wahrnehmen im ersten Moment, wo man in den Raum kommt, aber dann mittel- bis langfristig schon. Und das dann auch ein anderes Vertrauensverhältnis schafft und man dann halt auch eben konstruktiv zusammenarbeiten kann.
Gibt es denn irgendwas aus deiner Kindheit, wo du dich heute noch wiedererkennst? So, was hast du noch mit dem, sagen wir, 10-jährigen Johannes gemein?
Also als kleiner Junge haben wir schon immer gern Baumhäuser gebaut. Das mache ich, also ich baue jetzt keine Baumhäuser mehr, aber wenn ich da irgendwie sowas Schrauben bauen oder rumklettern kann, das finde ich halt heute immer noch spannend. Ich glaube, ich war früher immer schon gern draußen. Und ich war auch, glaube ich, früher immer schon relativ ehrgeizig im Sport. Ich war eigentlich immer eher so der Jüngste und Kleinste. Und deshalb musste ich vielleicht immer versuchen, extra schnell zu laufen oder so, dass ich mit den anderen in der Schulklasse mithalten konnte. Und vielleicht hat das dann auch so ein bisschen meinen Ehrgeiz geprägt. Das kann sein, ja.
Warst du auch einer von den Menschen, die ohne viel Training alles super gut können im Sport? Boah, du kannst Handstand, lass mich mal probieren. Oh, ich kann es ja auch.
Ja, ja, ich glaube, im Sport, das hat besser geklappt als in der Schule. Ja. Ja, also das war im Großen und Ganzen, war ich da schon immer relativ geschickt, ja, das stimmt. Bin auch dann sehr lange und intensiv Skateboard gefahren. Das mache ich heute manchmal noch gerne.
Ah, cool.
Also früher sind wir dann auch Meisterschaften mitgefahren und sowas. Das hat mich halt sehr lange geprägt. Und ja, das mache ich heute halt nur noch sehr selten und nicht mehr ganz so intensiv wie früher, aber immer noch sehr gerne, wenn ich die Gelegenheit habe, ja.
Wie hat dich denn Skaten geprägt?
Ja, das hat auch immer schon ein hohes Gefühl an Freiheit gehabt, weil es da keine festen Trainingszeiten und Vereine und Regeln und sowas gab. Das war halt auch immer schon sehr kreativ. Und man konnte sich einfach mit seinen Freunden treffen und an unterschiedlichsten Orten fahren und sich neue Tricks überlegen. Und ja, das hat immer viel Spaß gemacht, weil es halt ohne Zwänge funktioniert hat.
Kannst du heute noch ein paar Tricks? Oder, ja. Oder sagst du jetzt, okay, die Knie sind nicht mehr so gut wie mit 16?
Nee, also klappt das so ein bisschen wie Fahrradfahren, ne? Also diese ganz schwierigen Sachen würde ich jetzt heute nicht mehr machen, weil ich auch keine Lust mehr habe, rückwärts auf irgendein Geländer zu fallen oder so. Aber, aber die Basics verliert man nicht, ne? Bis jetzt.
Bis jetzt. Fahren deine Kinder auch Skateboard? Oder nimmst du sie mal mit manchmal?
Ja, mal abwarten. Also bisher, die sind noch nicht so richtig angewiesen. Also was heißt, mir ist auch egal, was sie machen. Ob sie machen irgendwas, woran sie Spaß haben. Wir haben zu Hause, stehen zwei Skateboards rum und manchmal rollen sie ein bisschen da rum. Aber bisher hat es sie noch nicht so richtig begeistert. Ja.
Fährst du mit Schützern?
Nee.
Auch nicht, wenn sie dabei sind. So, wartet.
nee, ja. Aber bisher waren wir jetzt mit denen auch noch nicht irgendwie in einem Skatepark oder sowas gewesen. Da rollen wir ein bisschen in der Einfahrt rum oder so.
Gerade haben wir den Johannes auch von einer ein bisschen mehr privater Seite können kennenlernen. Und ich meine, sind Kollegen und hin richtig treffend beschrieben. Eher geizig. Vor allem, wenn wir aus der Parcours gucken, kann ich feststellen, ja, Johannes ist ambitiös. Aber meistens hat das ja auch irgendwo einen Grund, dass er so viele Ambitionen hat. Dafür, wem will die Johannes eigentlich etwas beweisen?
Ja, in erster Linie wahrscheinlich mir selbst. Weil man sieht halt irgendwie die Möglichkeiten am Horizont und will das dann auch etwas schaffen, etwas erreichen. Also um auch nochmal auf den Sport zurückzukommen, will man dann halt vielleicht beim Skateboardfahren irgendeinen bestimmten Trick stehen, weil es sich gut anfühlt, wenn man dann weiterfährt und nicht hinfällt. Und ähnlich ist es halt in der Wissenschaft dann auch. Also ich meine, natürlich gibt es dann kompetitive Fördermittel, auf die man sich bewirbt, jetzt gerade die europäischen Programme oder so, die dann natürlich auch ein Exzellenzzeichen sind, die einem nochmal zur Karriere helfen. Aber gleichzeitig ist es natürlich dann auch bei solchen Dingen, dass man sich halt schon genaue Gedanken machen muss, was sind jetzt wirklich wichtige Fragen, die der Gesellschaft möglicherweise helfen, wenn sie beantwortet werden können. Und wenn man dann selbst merkt, dass man da am Ende was dazu beitragen kann, dann ist das halt ein tolles Gefühl. Also ich denke mir halt, wenn ich so ein bisschen, irgendwann ist unsere Karriere vorbei und dann sind wir in Rente und irgendwann sind wir tot und dann fragt man sich halt, was bleibt zurück nach mir? Und ich fände es halt toll, wenn dann in einem Buch ein Kapitel stehen würde über Sachen, die wir halt herausgefunden haben in einem biologischen System und das später vielleicht dann an der Uni unterrichtet wird an Studenten. Oder natürlich, klar, das wäre der goldene Gral, wenn dann auch tatsächlich irgendwas davon in irgendeiner Art und Weise dazu führt, dass es eine bessere Therapie für Patienten gäbe. Das ist halt dann am Ende mehr wert als irgendwelche Orden und Auszeichnungen. Mhm.
Das heißt, du willst dann doch aber eine Art Unendlichkeit schaffen.
Wissen schaffen, ja. Ich meine, das ist im Prinzip ja, weshalb wir die ganze Forschung machen, um halt Dinge zu verstehen, die bisher noch keiner verstanden hat. Und ja, dann kann man gucken, was danach dann damit passiert.
Und wie fühlt es sich an? Das ist ganz schön beschrieben mit einem Skateboard. Du versuchst einen Trick, es klappt nicht. Und irgendwann merkst du, oh, es geht immer besser. Und dann schaffst du es und dann hast du es geschafft. Und danach musst du ja den nächsten Trick finden. Diese Phase zwischen, ich habe es geschafft, ich kann jetzt jederzeit machen und ich suche jetzt den nächsten Trick. Wie fühlt sich das an für dich jetzt in der Wissenschaft?
Ja, das ist halt dieses ständige Achterbahngefühl, das Auf und Ab, wo man zur einen Seite, wie ich eben am Anfang auch beschrieben habe, wenn man merkt, die Puzzleteile fügen sich zusammen, man hat einen Prozess verstanden oder veröffentlicht dann eine Arbeit, das fühlt sich natürlich ganz toll an. Und wenn danach dann nochmal so ein bisschen zu Square One zurückkommt und nochmal die neue Richtung sucht, dann kann das auch durchaus deprimierend und frustrierend wieder sein. Und das ist halt, glaube ich, auch eine Eigenschaft, die jeder Wissenschaftler hat oder haben sollte, da halt diese gewisse Hartnäckigkeit, aber vielleicht auch Ruhe mitzubringen und einfach zu wissen, dass es diese Phasen gibt und es nach jedem Tief auch wieder ein Hoch gibt.
Okay. Dann gehen wir davon aus, dass du jetzt heute Abend eine Reservierung hast in deinem Lieblingsrestaurant und das ist ein Vierertisch und es sind 3 Plätze noch frei. Mit wem würdest du gerne mal einen Abend einfach mal verbringen, um mehr über die Leute zu erfahren?
Tja, das könnte ein durchaus diverses Spektrum sein. Angefangen vielleicht von dem Frontmann der Mötley Crüe. Mhm. Ich hatte vor einer Weile die Verfilmung über die Band gesehen, die fand ich ziemlich verrückt. Ich glaube, es wäre sehr interessant, sich mit dem mal persönlich zu unterhalten über sein Leben. Aber dann, ja, vielleicht auch in aktueller Lage fände ich Barack Obama sehr interessant. Mhm. Und vielleicht auch irgendjemanden aus der Nachbarschaft. Ich denke, man könnte mit fast allen Menschen einen sehr, sehr schönen Abend in einem Restaurant verbringen und irgendwie was Spannendes erfahren und sich über das Leben unterhalten. Ja, also es müsste nicht unbedingt jetzt jemand Prominentes sein. Ja, das ist halt vielleicht auch das Schöne, wenn man auf Konferenzen geht und Leute trifft und sich dann da abends auch mal unterhält und dann unterschiedliche Lebenswege kennenlernt. Ja.
Das war von der Episode von Mein Element. Das hier mit Johannes Meuser, wie gesagt, dem Gewinner vom FNA Award 2024. Wenn euch Thema Krebsforschung interessiert, dann lauscht das gerne an die ELO-Folgen von Mein Element ran, zum Beispiel mit Claudine Backes oder mit Guy Fagarazzi. Das war der Ballfall von mir. Vergesst nicht, den Podcast zu followen, zu bewerten, an eurer Familie, an eurer Freunde zu weisen. Bis dann. Ciao.